Hi, willkommen zu dieser neuen Schnipselfolge. Ihr wisst ja, Schnipselfolgen sind Podcastfolgen, die abseits der weitestgehend chronologischen Erzählung in diesem Podcast hier dazu da sind, auch mal andere Sachen zu entdecken. Interviews vor allem waren das bisher, aber ich hatte mir auch mal gedacht, warum nicht auch mal ein paar Buchrezensionen hier verfassen? Vor allem, da dieser Podcast maßgeblich auf Büchern basiert. Wie soll das auch anders sein? Deshalb hoffe ich, seid ihr dabei bei diesem ersten Experiment von drei Buchrezensionen hier. Einmal geht es um einen bedrückenden Bunker unter Kalks Straßenoberfläche. Dann werden wir eine vergessene Rheinseite Kölns beleuchten. Jedenfalls eine weitestgehend vergessene Rheinseite Kölns. Und am Ende werden wir entlang des Rheins reisen und uns schöne Kathedralen anschauen. Seid dabei direkt nach dem Intro. Stellt euch vor, ihr seid in Köln der 1980er Jahre und das Undenkbare passiert. Ihr seid gerade in der Post in Kalk gewesen, plötzlich ertönen die Sirenen, die wir bisher zum Glück nur aus Übungen kennen, meistens um 11 Uhr vormittags oder 12 Uhr mittags. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht auswendig. Aber der Ernstfall ist eingetreten, hier in Köln, Kalk der 1980er Jahre, der Atomkrieg beginnt. Und ihr wisst nicht, was als nächstes passieren wird, aber die Menschenmasse drängt runter in die U-Bahn-Station Kalkpost und ihr genauso und ihr seht, dass dort ein großer Schutzbunker vorhanden ist. Ihr kommt rein und schafft es gerade noch so rein, bevor sich die Türen schließen und dann das Undenkbare passiert, ein Atomschlag gegen Westeuropa. Das bedrückende Szenario hier ist zum Glück nie Realität geworden. Ich bete inständig, dass dies auch nie passieren wird. Aber dieser Möglichkeit hat sich Autorin Ulrike Serovi gewidmet in ihrem neuesten Büchlein Im Schutzraum. Denn das Büchlein ist in zwei Teile geteilt. Das erste ist eine Kurzgeschichte, die Leute wirklich super packend geschrieben ist. Hallo, sorry für die kleine Unterbrechung aus dem Schneideraum. Ich glaube, ich war früher im Deutschunterricht Kreide holen, jedes Mal, wenn eben Deutschunterricht anstand. Ich spreche hier von Kurzgeschichte. Das stimmt natürlich absolut nicht. Wir haben hier als Literaturgattung die Novelle. Deshalb, jedes Mal, wenn ich hier von Kurzgeschichte spreche, spreche ich natürlich von der Novelle. Sorry für den Fauxpas und ja, weiter geht's mit der Folge. Denn das Büchlein ist in zwei Teile geteilt. Das erste ist eine Kurzgeschichte, die Leute wirklich super packend geschrieben ist. Wobei ich da sagen muss, ich war selber schon mal in diesem Schutzraum unter der U-Bahn-Haltestelle Kalkpost. Im Zuge der Kölner Museumsnacht, die ja leider dieses Jahr 2025 aus finanziellen Gründen ausfällt, was ich wirklich ultra schade finde. Ich war selbst vor Ort, aber ich finde, dass Autorin Ulrike Serovi es trotzdem schafft, diesen Bunker wirklich sehr eindrucksvoll zu beschreiben, was die Architektur angeht, die Enge vor allem, die ich auch selber ja einst erleben durfte, die grässliche Wandfarbe, die angeblich beruhigend sein soll, diese Enge mit den Etagenbetten übereinander, die man nur zu gewissen Uhrzeiten hochklappen kann, diese völlige Ungewissheit, ist jetzt gerade Tag oder Nacht, und diese, ja, es ist jetzt nicht typisch deutsch, aber diese vollkommene Rationierung von Raum und Funktion. Zum Beispiel die Toiletten dort haben gar keine Türen zum Abschließen, sondern haben nur Vorhänge. Sollte verhindern, dass Leute sich in den Toiletten einschließen, um dann ihren Personal Space dazu zu kreieren oder vielleicht auch sich schlimme Dinge selber anzutun in diesen Räumen. Die Kurzgeschichte behandelt also, wie dein Leben, ja, man wird mit Du angesprochen, das lyrische Ich ist ein Du, also man wird als Leserin, als Leser direkt angesprochen, du gehst in den Schutzraum, du gehst überall hin, und diese direkte Ansprache, finde ich, lässt einen noch viel tiefer in das Geschehen eintauchen, der Abläufe, Essensausgabe, Toilettengang, die Leute murren, dass es zu wenig Toiletten gibt. Natürlich will ich ja jetzt hier nicht zu viel von der Handlung preisgeben, aber das Storytelling und die Lautmalerei dieser Bunkeranlage ist einfach bedrückend und fesselnd zugleich. Ich habe das Büchlein nicht nur aufgrund dessen, dass es eine Kurzgeschichte ist, nein, ich konnte es wirklich nicht weglegen, weil es so spannend detailliert beschrieben war. Was einem dann als Protagonisten da alles widerfährt, das verrate ich euch natürlich nicht, das müsst ihr dann selber lesen. Aber wenn ihr euch selber überzeugen wollt, ich habe eine Leseprobe für das Büchlein hier verlinkt. Ich finde es, wie gesagt, einen spannenden Einblick in eine wirklich dystopische Zukunft, die ich mir nicht wünsche für die Menschheit, so verrückt sie auch manchmal leider ist in diesen Tagen und auch in der Vergangenheit. Und ja, Ulrike Serovi gibt Antworten auf viele Fragen, die kommen könnten, wenn so eine Situation mal eintreten könnte. Das Fallout-Franchise ist ja auch ganz berühmt dafür, was aber dann ein bisschen abgespaceter wird und meiner Meinung nach auch unrealistischer wird, was die Auswirkungen eines Atomkriegs angeht. Aber gut, das ist ja dann Fantasy und nicht, wie gesagt, hier ein Versuch, so nah wie möglich an den wahren Gegebenheiten zu bleiben. Was ich als Historiker natürlich schön fand, nachdem die Kurzgeschichte vorbei ist, gibt es nochmal einen zweiten Teil im Büchlein, wo dann Peter Zillig von der Kacke Geschichtswerkstatt noch ein paar historische Einordnungen gibt und dann noch einige Dinge klarstellt, die auch ich zuvor nicht wirklich wusste. Die U-Bahn-Station Kalkpost hat wirklich einen Schutzraum, aber es ist kein Atomschutzbunker. Also ich will es nicht beschreien, aber ich denke mal, dass Köln als damals drittgrößte Stadt der Bundesrepublik, wie gesagt, Berlin war ja noch nicht wiedervereint, Köln war damit die drittgrößte Stadt Westdeutschlands. Ich glaube schon, dass die Stadt als infrastrukturelles Drehkreuz in Westdeutschland schon einen direkten Atombombenabwurf erhalten hätte. Und das hätte auch der Kalker Schutzraum nicht überstehen können. Also einen direkten Einschlag hätte der Kalker Schutzraum auch nicht aushalten können. Fand ich sehr bedrückend, das zu erfahren. Die Frage wäre auch, würde man in einer Postnuklearkriegswelt gerne leben wollen? Für 8,90 Euro erhaltet ihr auf 72 Seiten gute Informationen und eine tolle Kurzgeschichte über den Schutzraum unter der U-Bahn-Station Kalkpost. Erschienen ist das Ganze im Edition Outbird Verlag und aus Transparenzgründen natürlich vielen Dank an den Verlag und die Autorin für das Presseexemplar. Aber meine Meinung ist natürlich ganz meine eigene und ist nicht von irgendeiner Seite beeinflusst worden. Ein anderes Buch, was ich mit großem Genuss gelesen habe, ist von Michael Kriegel, Kölns andere Seite, ein historischer Stadtführer für die Schelsig. Auch ich muss mich ja schuldig bekennen im Sinne der Anklage. Auch ich habe die rechte Rheinseite bisher in diesem Podcast sträflich vernachlässigt. Ja, es gab natürlich immer wieder mal Folgen über Deutz. Ich habe auch mal eine eigene Folge nur über die Grafschaft oder dem späteren Herzogtum Berg gemacht. Aber ja, die rechte Rheinseite kam hier noch nicht so oft drin vor. Das liegt halt daran, dass es halt nicht die rechtsrheinische Kölner Stadtgeschichte gibt, weil es ist eher dann immer die Stadtgeschichte der jeweiligen Ortsteile von Deutz, Merheim, Mülheim, Ports etc. pp. Da habe ich mal großen Nachholbedarf. Vielleicht ist das ja auch ein gutes Format mal für regelmäßige Schnipselfolgen, die Geschichte von gewissen Stadtteilen in ihrer ganzen Breite darzustellen. Und so hat Autor Michael Kriegel recht in seiner Einleitung, dass die rechte Rheinseite Kölns in den Geschichtsdarstellungen von Köln oft vergessen wird. Viele Cover über Bücher oder Publikationen über Kölner Stadtgeschichte zeigen meistens zwar nur den Dom und wenn die Stadt als Ganzes gezeigt wird, sieht man oft nur die linke Rheinseite. Dabei ist die rechte Rheinseite fast genauso alt wie die linke Rheinseite. Deutz ist eine Gründung aus dem Anfängen des 4. Jahrhunderts durch niemand Geringeres als Kaiser Konstantin. Übrigens hat Michael Kriegel auch mal ein schönes Buch vor ein paar Jahren auch über Deutz explizit geschrieben, kann ich euch an dieser Stelle auch nur empfehlen. Was aber Michael Kriegel mit seinem jetzigen Buch Kölns andere Seite geschafft hat, ist, jeden Stadtteil, wenn ich es richtig verstanden habe, zu nehmen und einen historischen Ort exemplarisch rauszupicken und kurz, einfach, verständlich, aber fundiert natürlich zu beschreiben. Was ich wirklich ganz toll finde, ist, dass er nicht nur das macht, sondern zu jedem Beitrag, wo es möglich ist, auch Anknüpfungspunkte bildet und sagt, hier könnt ihr noch mehr entdecken und vor allem, was so wichtig ist in diesen Zeiten, wo es noch ehrenamtliche Vereine oder Grüppchen gibt, die sich mit der lokalen Geschichte beschäftigen, wie beispielsweise in Hohlweide und so weiter und so fort. Also das habe ich auch mit großem Genuss gelesen. Ist eine schöne Inspiration, mal all diese Orte auf der rechten Rheinseite Kölns abzulaufen. Und ich glaube, da muss ich auch mal ein paar Videos zu machen, die ich dann auf Social Media posten werde. Ins Buch geschafft haben es damit also 35 Erinnerungsorte, genau die Anzahl an Stadtteilen, die auch das rechtsrheinische Köln hat. Und ja, wie gesagt, die rechte Rheinseite gehört fast schon genauso lange zu Köln wie die linke. Und ohne rechte Rheinseite wäre Köln auch nicht die Millionenstadt, die es ist. Würden nicht so viele Leute hier wohnen, die auch das linksrheinische Köln beglücken, das eben, wie gesagt, meistens mehr im Fokus steht. Ich erinnere mich schon seit jüngsten Tagen daran, dass Konrad Adenauer mal gesagt haben soll, dass hinter Deutz, also schon mit Beginn der rechten Rheinseite schon Russland beginnt oder die asiatische Steppe. Das finde ich eine sehr doofe, böse Zuschreibung. Und in Zeiten der Wohnungskrise ist ja auch das rechtsrheinische Köln an vielen Orten im Aufblühen. Hier ziehen die jungen Menschen hin, weil vergleichsweise, hier ist es immer noch teuer auf der rechten Rheinseite, aber vergleichsweise der Wohnraum günstiger ist als in den Hotspots von Ehrenfeld, Nippes, Lindenthal und was es sonst noch alles gibt an hippen Stadtvierteln linksrheinisch. Schön finde ich, dass Michael Kriegel es hierbei geschafft hat, bekannte Orte wie das Jan-Wellem-Denkmal, übrigens ein Düsseldorfer, der ein Denkmal in Köln hat, in Mülheim nämlich. Sowas beschreibt er aber auch so ganz unbekannte Sachen, wie beispielsweise, dass in Hohlweide sich zwei Bäche kreuzen, jeweils mit einer Brücke verlagert übereinander gesetzt. Das habe ich auch noch nie gesehen, das muss echt interessant aussehen. Oder in Flittert gibt es einen optischen Telegrafen, der aus der Preußenzeit stammt, der lange bevor es dann den elektronischen Telegrafen gab, genutzt wurde, um über weite Distanzen Nachrichten auszutauschen. Sowas Ähnliches kennt ihr vielleicht noch aus Herr der Ringe, wo die so Leuchtfeuer anzünden, um zwischen Gondor und Rohan Bescheid zu geben, dass man Hilfe braucht. Geschichte ist aber auch nicht immer lustig, wie ihr wisst. Auch dunkle Kapitel werden natürlich hier genannt. Allen voran das Gremberger Wäldchen, in der viele Verbrechen in der Nazizeit begangen worden sind. Was das genau ist, falls ihr davon noch nie gehört habt, könnt ihr, wie gesagt, in Michael Kriegels Buch erfahren. Ein historischer Stadtführer für die Schelsig. Haupttitel natürlich Kölns andere Seite, erschien im Verlag Ralf Liebe, hat 159 Seiten und kostet 14 Euro. Und wie immer zur Transparenz, ich kenne Michael Kriegel sogar, jetzt nicht persönlich, nur über Social Media, aber das Buch habe ich mir sogar ganz selbst gekauft. Und deshalb ja, ist das hier auch eine ganz ehrliche Rezension, wo keiner drauf Einfluss hatte, wie und was und wo ich sagen soll an dieser Stelle. Aber lieber Michael, falls wir uns irgendwann mal begegnen sollten, würde es mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, du hörst dir diese Folge auch an. Ich hatte dich ja kontaktiert, dass ich das in meine Rezensionsfolge aufnehmen würde hier. Viele Grüße. Malerisch auf Reisen geht es in meiner letzten Buchrezension hier, nämlich Die schönsten Kathedralen am Rhein von Barbara Schock-Werner. Mit Fotos von Florian Monheim. Der Rhein ist damals wie heute, ich meine, wo, wenn ich in diesem Podcast erfahre, das eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Welt, wenn nicht dann Europas. Und so verwundert es nicht, dass besonders hier am Rhein, wo viele Menschen gelebt und gewirkt haben, auch viele Kathedralen im Mittelalter und der frühen Neuzeit entstanden sind. Auf solch eine Reise, die schönsten, das ist natürlich eine subjektive Einschätzung von der ehemaligen Dombaumeisterin und der jetzigen Präsidentin des Zentraldombauvereins zu Köln, zu entdecken, nimmt dieses Buch uns mit. Vom Beginn des Rheins bei Konstanz am Bodensee, wo der Hochrhein dort den See verlässt, über Basel, wo der Oberrhein beginnt, über Straßburg, Speyer, Worms an den Kaiserdom entlang, an Oppenheim vorbei, ein Dom, der mir noch gar nicht so bekannt war, über Mainz natürlich bis nach Köln. Das Praktische hierbei, wir haben hier kein Hardcover-Riesen-Fotobuch, was schwer und umständlich ist und einem Sehnenscheidenentzündung in den Händen gibt, wenn man es zu lange hält, vor allem wenn man das Buch mitnehmen sollte auf Reisen. Nein, es ist klein, handlich und in einem Softcover gedruckt, wenn das das richtige Wort dafür ist. Ich hoffe, die Leute, die Ahnung von Buchbindung haben und so, sehen es mir nach, dass ich das gerade nicht auswendig weiß. Von den drei hier genannten Autorinnen und Autoren ist natürlich Barbara Schock-Werner, glaube ich, die bekannteste. Und wer sie kennt, weiß natürlich, sie kann nicht nur gut erzählen, sie kann auch verdammt gut schreiben. Und das hat sie hier wieder einmal bewiesen. Sowas Komplexes, und ich finde, das ist immer eine Kunst, Wissen runterzurattern. Das ist keine Kunst, finde ich. Eine Kunst ist es, das verständlich für ein Allgemeinpublikum kompakt, komprimiert, aber noch so vollständig wie möglich darzustellen. Das ist, finde ich, eine Kunst, die ich auch versuche, hier in diesem Podcast hinzukriegen. Mal besser, mal schlechter, das müsst ihr entscheiden. Aber wie gesagt, Barbara Schock-Werner schafft das hier in ihrem Büchlein wunderbar. Man könnte jetzt meinen, dass der Kölner Dom vor allem hier besonders große Prominenz erlebt. Dem ist aber nicht so, er steht gleichberechtigt mit allen anderen Kathedralen hier am Rhein, denn Barbara Schock-Werner hat auch selber in Pressemitteilungen darauf hingewiesen, es wäre unfair zu sagen, welche dieser Kathedralen am Rhein die schönste sei oder gar zu behaupten, welche die schönste Deutschlands sei, denn damit würde man alle Dome jenseits oder abseits des Rheins in ja, Misskredit bringen und sich den Zorn von Rest Deutschland auf sich ziehen. Dem ist zum Glück nicht der Fall hier. Wunderschön sind hierbei nicht nur die Texte von Barbara Schöckwerner, sondern auch die Fotografien sind toll gemacht. Sie sind auch aus manchmal sehr untypischen Perspektiven gemacht, die man so nicht erwarten könnte bei Kathedralen. Klar ist aber auch, dieses Buch dient als Einführungsbändchen. Man soll das Buch nehmen, in den Rucksack packen und dann vor Ort auf Reisen gehen und sich die Kathedralen selber anschauen, wenn man dann dort ist, weiter nach Wissen dürsten und sich dort die Informationen vor Ort einholen. Und wer keine Zeit oder leider auch kein Geld hat, dorthin zu reisen, kann halt eben gemütlich von der Couch sich die schönsten Kathedralen am Rhein anschauen. Das Ganze könnt ihr für 22 Euro auf 208 Seiten mit 211 Abbildungen, deshalb sehr schön bildreich dieses Büchlein, könnt ihr euch gönnen. Und zur Transparenz gesagt, das Buch wurde mir zugeschickt vom Verlag und ich finde, das gehört auch zur Offenheit. Ich mache den Instagram-Kanal vom Greven Verlag, das auch noch eben als Hinweis. Aber auch hier sage ich euch ehrlich, da wurde kein Einfluss drauf genommen, wie ich über dieses Buch rezensiere. Der Greven Verlag weiß sogar nicht mal, dass ich hier eine Podcast-Folge über das Büchlein mache. Das habe ich jetzt selber ganz spontan entschieden. Und ich hoffe, ihr glaubt mir, dass das so stimmt. Ja, liebe Leute, das soll es gewesen sein, diesem ersten Test. Drei Bücher, kurz, kompakt und hoffentlich verständlich zu rezensieren. Alle drei Bücher habe ich euch verlinkt. Ich verlinke direkt zu den Verlagsseiten und nicht zu dem großen Online-Händler mit den alphabetischen Buchstaben. Natürlich ist es euch überlassen, wo ihr diese Bücher bestellt, ob beim Verlag direkt, online oder bei euch in der Buchhandlung um die Ecke. Letzteres wäre natürlich am schönsten. Aber wie gesagt, wer bin ich, euch zu sagen, wie ihr Bücher zu kaufen habt? Habt ihr vielleicht noch Buchtipps, die ich mal rezensieren sollte? Oder habt ihr eins von diesen drei Büchern jetzt euch gegönnt vielleicht? Ich würde mich über eine Zuschrift freuen und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt über eure Rezensionen, ob euch solche Folgen gefallen. Und ja, was soll ich jetzt noch groß schwafeln, ne? Das sind die drei Bücher, schaut sie euch an und madet jod.